Ja, einen schönen guten Morgen. Schön euch zu sehen. Und ich spreche noch ein Gebet vor der Predigt. Gott, ich möchte danken für den Morgen, möchte danken für die Zeit, die wir haben, um uns mit dir zu beschäftigen. Und du siehst diesen alten Text, der viele Fragen aufwirft, der so viel Fremdes beinhaltet. Und ich möchte dich bitten, dass du trotzdem hineinsprichst in unsere Lebensfragen, in unsere heutige Welt auch, und ich möchte dich bitten, dass du die Predigt dazu gebrauchst und alles rausstreichst, was dir nicht gefällt. Amen. Wir sind mittendrin in einer Predigtserie zu der Hauptfigur des christlichen Glaubens, Jesus Christus. Und wir schauen uns dazu die ersten Kapitel des Markus-Evangeliums an. Und zwar unter einer ganz bestimmten Fragestellung: Jesus, was willst du für uns? Häufig ist ja die Herangehensweise eher so, dass wir bestimmte Lebensthemen haben und dann fragen, was biblische Texte und unser Glaube dazu zu sagen hat. Aber bei dieser Serie wollen wir mal bewusst nicht zuerst bei uns ansetzen, sondern bei Jesus Christus und seiner Agenda. Nochmal ganz genau hinschauen, was er an Prioritäten setzt, welche Themen und Gedanken er in den Mittelpunkt stellt und auch, wie er dann handelt. Und wir haben bisher gesehen, dass sein Lieblingsthema das Reich Gottes ist. Das Reich Gottes. Seine große Botschaft: mit mir ist das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes nahe. Und Jesus betont, dass genau das Evangelium ist, also gute Neuigkeit mit großen Auswirkungen. Letzte Woche haben wir außerdem gesehen, dass er erste Menschen eingeladen hat, ihm nachzufolgen, sich von ihm abhängig zu machen, ihm zu vertrauen. Sie sollen so mit ihm unterwegs sein und dann ganz live miterleben, wenn die Auswirkungen des Reiches Gottes sichtbar werden. Und sie sollen die Dynamiken und die Prinzipien von diesem neuen Reich, was mit ihm kommt, verstehen und verinnerlichen. Die erste Begebenheit, die sie dann miterleben, ist, wie Jesus den Menschen in der Synagoge in Kapernaum spricht. Damals nichts Außergewöhnliches für einen Rabbi. Jedoch waren die Leute tief beeindruckt, wie es hier im Text heißt, denn er habe mit Vollmacht gelehrt. Mit Vollmacht gelehrt. Das bedeutet so viel wie, er hat göttliche Vollmacht beansprucht. Er ist nicht als jemand aufgetreten, der wie so ein Mitarbeiter nur delegierte Macht besitzt, sondern als jemand, der alle Macht innehat, sozusagen als Chef. Er musste nicht noch kurz anrufen und klären, ob das in Ordnung geht, was er jetzt sagt und tut, sondern er hat volle Verfügungsgewalt. An anderer Stelle sagt er zum Beispiel nicht, in den Schriften steht, und ich denke, dass Gott so und so das Ganze meint, sondern er sagt, ich aber sage euch. Ich aber sage euch, Vollmacht, göttliche Vollmacht. Das heißt, diese Menschen haben gemerkt, dass dieser Mensch etwas Besonderes zu sagen hat, was eine besondere Autorität und eine besondere Qualität auch hat. Das trifft irgendwie den Nagel auf den Kopf. Das kommt irgendwie an, und jetzt nicht, weil Jesus besonders rhetorisch begabt gewesen wäre oder die Lehre für alle besonders unterhaltsam gewesen wäre, so Jesus als der antike Mario Barth, sondern weil sein Inhalt und seine Art und seine Autorität offensichtlich einzigartig war. Der Evangelist Johannes beschreibt Jesus in seiner Einleitung zum Beispiel mit dem Begriffspaar voller Gnade und Wahrheit, und er spricht von der Herrlichkeit Gottes. Das heißt, Jesus wurde nicht als jemand wahrgenommen, der halt auch gute Ideen hatte, die man sich mal anhören kann und dann das so rausnimmt, was einem irgendwie gut gefällt, sondern er war außergewöhnlich, irgendwie originell, man könnte sagen, erfrischend anders. So, und bis hierher können wir uns vielleicht noch auf diesen Text einlassen. Inspirierende und originelle Persönlichkeiten schätzen wir, aber dann wird der Text doch ziemlich fremd. Denn wenn wir dann weiterlesen, kommen zumindest bei mir direkt alle möglichen Fragen hoch. Kritische Fragen, die ich an diesen Text habe. Also da ist die Rede von einem bösen Geist, später von Besessenen und Dämonen. Kann ich erstmal überhaupt nicht viel mit anfangen? Was soll das? Oder dann diese Heilung, kann das tatsächlich passiert sein? Von jetzt auf nachher werden viele Menschen gesund. Wie habe ich mir das vorzustellen? Und dann schließt sich sofort diese Frage an, wenn das tatsächlich so passiert sein soll, warum erleben wir heute so wenig davon? Es gibt ja tolle Versprechen, dass Jesus in uns lebt, dass er Gemeinde will, dass er in uns und durch uns wirkt. Aber warum sehen wir dann so wenig davon? Glauben wir nicht richtig? Viele Fragen, die aufkommen und die nicht mal eben schnell mit zwei Sätzen beantwortet sind. Und ich möchte einen Ansatz der Predigtserie mal tatsächlich durchziehen und nicht direkt bei uns anfangen, nicht gleich die Fragen beantworten. Ich werde da teilweise drauf eingehen. Auch nicht die Frage stellen, was mache ich jetzt damit, was muss ich glauben und tun, sondern diesen Text einfach mal auf mich wirken lassen. Genau beobachten, was tut Jesus hier und welches Anliegen wird darin deutlich. Ich habe heute zwei Abschnitte in der Predigt. Im ersten Abschnitt geht es darum, was solche Wundergeschichten mit uns machen. Und der zweite Abschnitt dann ist im Wesentlichen eine Vertiefung dazu, würde ich sagen. Aber das werdet ihr dann merken. Was machen diese Wundergeschichten mit uns oder was können sie auslösen? Und da kommt uns der Text schon mal insofern entgegen, dass er von einer Reaktion der Menschen berichtet, die dieses Handeln Jesu miterleben. Eine Reaktion, mit der ich mich erstmal sehr gut identifizieren kann. Da heißt es, diese Menschen waren erschrocken und sie waren erstaunt und sie haben gefragt, was hat das zu bedeuten? Das heißt, die Leute waren erstmal genauso perplex wie ich. Und das können wir durchaus gut nachempfinden, wenn wir uns diesen Text anschauen. Auch wir fragen uns, glaube ich, wenn wir mal mit unsere Brille vielleicht auch der Gewohnheit abnehmen, was hat das bitte zu bedeuten? Was soll man damit anfangen? Und eine schnelle Reaktion, die heute wahrscheinlich intuitiv kommt, naja, es ist halt eine alte Wundergeschichte. Schwer zu glauben und eigentlich auch ziemlich irrelevant für uns heute. Lasst uns weiterlesen und schauen, was noch kommt. Vielleicht hat Jesus noch ein paar Dinge, mit denen wir mehr anfangen können. Vielleicht sogar ein paar gute Ideen und Ratschläge, die man umsetzen kann. Aber wenn ich so an diese Wundergeschichten rangehe, sie schnell auf die Seite schiebe, dann könnte es doch sein, dass ich etwas Wichtiges verpasse, oder? Also etwas, das ich zwar mit meinem bisherigen Weltbild nicht einordnen kann, aber worin ja trotzdem etwas deutlich werden kann, was meine Lebensfragen betrifft. Also geben wir diesem Text mal eine Chance. Hinterher können wir ihn immer noch ablehnen, aber lassen wir ihn erstmal auf uns wirken. Und dazu will ich erstmal versuchen, mich ein wenig in diese erstaunten und schockierten Menschen reinzuversetzen. Zur Zeit Jesu oder auch in der Antike allgemein gehörten solche Szenen, wie wir sie hier beschrieben haben, irgendwie zum Lebensalltag dazu. Das war in gewisser Weise ein Normalzustand. Also da gab es immer wieder Menschen wie diesen Mann hier in der Synagoge, der sich eigenartig verhielt und offensichtlich nicht ganz sich selbst war. In unserem Text spricht dieser Mann kein einziges Wort, sondern es kommt eine fremde Stimme aus ihm heraus und später wird er auch hin und her geworfen, seltsame, untypische Bewegungen. Und wenn wir dann noch weitere Texte im Markus-Evangelium lesen, dann begegnen uns auch Menschen, die sich selbst verletzen, die extreme Wutanfälle haben, die Kontrolle über sich selbst verlieren. Menschen, die sich durch ihr Auftreten isolieren oder auch von der Ortsgemeinschaft ausgeschlossen werden, weil sie als gefährlich wahrgenommen wurden. Man wusste nicht, wie man mit ihnen klarkommen oder umgehen sollte. Also eine große Hilflosigkeit, einmal bei den Betroffenen selbst, aber gleichzeitig auch bei den Angehörigen und bei der Gesellschaft insgesamt. Für mich sind es zuerst mal mitleiderregende Beschreibungen. Wirklich mitleiderregende Beschreibungen von zerstörten Menschenleben. Keine Perspektive. Traurige Ausweglosigkeit, Verzweiflung und Zerstörung. Und in all diesen Fällen wird eben diese Notiz gemacht, dass sie von bösen oder unreinen Geistern besessen waren. Also diese zutiefst tragischen Lebensgeschichten gehörten irgendwie zur Lebensrealität dazu. Und dann gab es auch noch diese anderen Lebenssituationen, dass man zum Beispiel an einem Fieber starb. Also der Zustand von Simons Schwiegermutter, von der hier auch gesprochen wird, der war kritisch, der war lebensbedrohlich und auch da Hilflosigkeit, Hoffnungslosigkeit, Traurigkeit. So, und was Jesus jetzt hier macht, wenn er diesem Mann und dieser Frau begegnet, er durchbricht diese tragische und hoffnungslose Normalität. Jesus kommt in diese Ohnmacht und Hilflosigkeit hinein. Das, was für die Leute zum Lebensalltag dazugehörte, wo man hoffte, selbst davon verschont zu bleiben, weil man nicht damit umgehen konnte, weder bei sich selber noch bei den anderen, Da kommt Jesus rein, er befreit, er heilt und stellt alles auf den Kopf. Und das war jetzt nicht so ein einmaliger Ausnahmemoment, sondern noch am selben Abend wird hier berichtet, hat Jesus viele weitere Menschen geheilt und Dämonen ausgetrieben. Also Jesus liebte es offensichtlich, diese ausweglos empfundene Normalität zu durchbrechen. Das Schicksal von Menschen völlig zu wenden und so den Lebenszug auf ein komplett anderes Gleis zu setzen. Das heißt, Jesus setzt hier nicht nur für einen kurzen Moment irgendwie die Normalität außer Kraft, um irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen, so das Spektakuläre, was wir oft auch mit Wunder verbinden, sondern was Jesus hier macht, ist, dass er quasi ein neues Normal einführt. Das Leben der Menschen wieder zu dem zurückführt, wie es eigentlich gedacht ist. Ein Leben ohne Krankheit, ohne Zerstörung, ohne Zwang, ohne Fremdbestimmtheit. Ein Leben in Freiheit, in gesunden Beziehungen, in Freude. Ein neues Leben, in dem sich Menschen frei entfalten können. Das ist sozusagen das neue Normal, was Jesus hier mit sich bringt. Und das ist eben Ausdruck von diesem Reich Gottes, von dem Jesus gerne und viel gesprochen hat. Wie bereits erwähnt, Jesus sagt, mit mir ist das Reich Gottes nahe. Und mit dem, was ich hier tue, bekommt er jetzt ein Gespür dafür, was diese Herrschaft Gottes ausmacht, was seine Zielrichtung ist. Und damit sagt Jesus nichts anderes als dieses tragische und oft ausweglose Normal, worunter ihr leidet, worunter ihr zum Teil zusammenbrecht, euch und andere aufgebt, mit dem ihr euch oft auch einfach abfindet oder abstempelt. Ich kann es durchbrechen. Ich bringe hier ein anderes Normal, ein neues, ein befreites Leben mit mir. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch den Filmklassiker Papillon. Bisschen älterer Film, Film von 1973, der 2017 nochmal neu verfilmt wurde. Das Original soll übrigens deutlich besser sein, ich kenne das Original. Und in diesem Film geht es um einen Mann, der eben Papillon genannt wird. Weil er einen Schmetterling auf der Brust tätowiert hat und Papillon ist das französische Wort für Schmetterling und ein Symbol für Freiheit. Und dieser Mann, des Mordes beschuldigt, wird jetzt aus seiner Heimat in Frankreich nach Übersee in ein Strafgefangenenlager versetzt. Schon auf der Überfahrt findet sich Papillon aber nicht mit diesem Gefangensein ab. Er hat diese große innere Sehnsucht nach Freiheit. Also dieses Tattoo steht auch für seine Einstellung oder für seine Sehnsucht. Er hat so diesen Drang danach, dieses Normal, was ich jetzt dafür einstellen soll, nicht an sich ranzulassen. Und so verbündet er sich mit seinem Mitgefangenen Louis Degas und beginnt mit ihm die Flucht zu planen. Der erste Fluchtversuch scheitert aber direkt mal und so landet er erstmal für 2 Jahre in Einzelhaft. Eine grausame Zeit, die ihn am Ende fast in den Wahnsinn treibt. Völlig entkräftet und verwirrt kommt er auf der Krankenstation an, wo er direkt den nächsten Fluchtversuch startet. Dieses Mal gelingt es sogar für eine Zeit lang, aber auch dann wird er wieder verraten und gefangen genommen. Er landet auf der Teufelsinsel, einem Strafgefangenenlager im absoluten Nirgendwo, weit vom Festland entfernt, steile Klippen, Haie im Wasser, also irgendwie komplett auswegslos. Naja, und auch nach 5 Jahren Einzelhaft trifft er dort auf seinen alten Freund Louis Degas. Dieser Louis Degas hat irgendwelche komischen Marotten entwickelt. Er züchtet ein paar Schweine, hat Gemüse angebaut und hat sich mit seinem Gefangensein einfach abgefunden. Es ist für ihn zur Normalität geworden und es war für ihn so okay. Aber Papillon beginnt sofort damit, sich auf eine Klippe zu setzen, raus aufs Meer zu schauen, um irgendwelche Strömungen auszumachen. Und am Ende des Films springt Papillon allein, Louis Degas will nicht mit, er will in seiner Normalität bleiben. Er springt mit ein paar Säcken voll mit Kokosnüssen ins Wasser und lässt sich von den Wellen treiben. Und im Abspann erfährt man dann, dass ihm die Flucht tatsächlich gelungen ist, er dieses Gefangensein überwunden hat und den Rest seines Lebens als freier Mann verbringt. Sorry für die viele Spoilerei. Lohnt sich trotzdem, ihn anzugucken. Ich finde die Geschichte dieses Films irgendwie eine sehr passende Illustration dafür, was diese Wundergeschichten mit uns machen können. Oft ist es doch so, dass wir uns mit den Tragödien und Dramen des Lebens irgendwann abfinden. Die Unfreiheit wird wie bei Louis Degas zur Normalität. Am Anfang kämpfen wir vielleicht noch für die Freiheit, glauben an Veränderung, meinen etwas Gutes in die Welt einbringen zu können, glauben auch an das Gute im anderen und in uns selbst. Aber dann im Laufe des Lebens scheitern wir, erleben ausweglose Situationen, werden hart enttäuscht, begegnen uns selbst und unseren Grenzen und wir werden zynisch darüber. Geben vielleicht sogar irgendwann auf und sind zufrieden, wenn wir zumindest ein paar Schweine und etwas Gemüse haben. Ich glaube, wir alle haben diese Tendenz, irgendwann die Hoffnung aufzugeben, uns mit dem abzufinden, wie es halt mal normal ist oder zumindest behauptet wird, dass es normal sei. Der Satz, so ist das Leben halt nun mal. Situationen, wo wir uns eigentlich eine andere Normalität wünschen, aber diese Sehnsucht dann mit Zynismus, mit vermeintlichem Realismus, manchmal auch einfach mit Bitterkeit begraben. So, und ich glaube, Jesus möchte uns an der Stelle mit diesen Wundern herausfordern. Er sagt nämlich, mit mir gehen eure bisherigen Gleichungen nicht mehr auf. Ich bin anders. Mit mir gibt es eben doch Hoffnung. Es gibt ein anderes Normal. Wenn Gott mit mir in dein Leben kommt, dann gibt es echte Hoffnung. Mit Gottes Reich kommt ein Faktor ins Spiel, der alles auf den Kopf stellen kann, der den unfreien und schmerzhaften Status quo der Lebensrealität eben doch in Frage stellen darf. Jesus lädt uns mit diesen Wundern ein, das, was im Leben schwer ist und wehtut und unfrei macht, was Leben und Beziehung zerstört, dass ich das beim Namen nennen darf. Dass ich das rausschreien darf, das kann es doch nicht sein. So kann es doch beim besten Willen nicht gedacht sein. Wenn es ein anderes Normal gibt, dann darf ich das, was ich bisher als normal verstanden habe und womit ich mich abfinden soll, das ist halt Schicksal, Pech gehabt, kann man nichts ändern, muss man nehmen, wie es ist, plötzlich als das fühlen und bezeichnen darf, was es in Wirklichkeit ist, nämlich Schmerz und Leid und Gebrochenheit und Gebundenheit. Das heißt, sich an diesem neuen Normal zu orientieren, bedeutet zuerst, dass wir plötzlich jemand haben, vor dem wir rausschreien können, wie es uns wirklich geht. Wenn es dieses neue Normal nicht gibt, dann kann ich das eigentlich nicht machen. Dann darf ich das nicht rausschreien, weil es ist normal. In Gott haben wir plötzlich ein Gegenüber, dem wir diesen Schmerz über diese Situation des Lebens ausbreiten können. Ihm sagen können, hey, so kann das nicht gedacht sein. Gott, bitte verändere etwas, zeig mir etwas von deinem Normal. Wenn du sagst, bei dir gibt es ein neues Normal, dann zeig mir was davon. Jetzt nicht im Sinne von einem Automatismus, im Sinne von, je mehr wir schreien und an das neue Normal glauben, desto eher greift Gott dann doch ein. Das glaube ich nicht. Sondern Gott eröffnet uns mit diesen Wundern den Raum, die Dinge beim Namen zu nennen, unter denen wir leiden und die auch Heilung bedürfen. Und allein dieses Aussprechen kann ganz oft schon ein erster Ansatz sein, manche Dinge im Leben anzugehen und zu verarbeiten. Und sich nicht einfach mit einem so ist es halt zu distanzieren. Tun wir ganz oft. Und das Zweite, was diese Wundergeschichten bewirken können, ist unsere Haltung dem Leben gegenüber zu korrigieren. Wie bereits erwähnt, ich bin oft selbst sehr kleinkariert, würde ich mal sagen, zynisch unterwegs. Ich habe das in der Einladung zur Predigt ja schon mal formuliert, dass ich mich frage, warum erlebe ich denn so wenige Wunder, so wenig von dieser neuen Normalität? Und als ich über die Frage nachgedacht habe, da ist mir aufgefallen, dass es auch sehr stark eine Interpretationsfrage ist. Eine Frage, mit welcher Brille oder manchmal auch mit welchen Scheuklappen ich eigentlich durchs Leben gehe. Es gibt die ein oder andere Situation im Leben, in der ich mit Gott tatsächlich wunderbare Dinge erlebt habe. Ich habe auch erlebt, wie Menschen, die schon schwere Diagnosen bekommen haben, doch wieder gesund wurden und auch aus unerklärlichen Gründen. Schon etwas länger her, aber ein Nachbar von uns hatte zum Beispiel einen Tumor an der Niere. Es war kurz vor 12 und man hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass er es überleben wird. Und so hat sich eine Gruppe von Bekannten und Freunden getroffen, um für diesen Mann zu beten. Und die schwierige und gefährliche OP ist gelungen, der Tumor hat nicht gestreut und der Mann lebt heute noch. Das Interessante ist jetzt, mein Kopf ist sehr schnell und gut darin, doch irgendwelche alternativen Erklärungen zu suchen und auch zu finden, die Gott einfach ausklammern. Irgendwie gibt es in meinem Gehirn keine Schublade mit dem Label Wunder, wo ich diese Erlebnisse so einsortieren könnte und sie festhalten könnte, so da habe ich Gott erlebt. Und ich habe mich gefragt, warum ist es so? Und ich glaube, ein Punkt ist, dass ich ein Entweder-Oder im Kopf habe. Okay, könnte sein, dass Gott da was gemacht hat, könnte aber auch sein, dass es einfach gute ärztliche Behandlung war. Entweder Gott oder die Ärzte. Aber wer sagt denn, dass nur weil hier menschliches Geschick, menschliches Wissen, Forschung und Medikamente im Spiel waren, dass Gott nicht am Wirken ist? Warum entweder oder? Und es gibt noch einen weiteren, tieferen Grund, einen persönlicheren Grund, und zwar die Geschichte dieser Gruppe, die sich da zusammengefunden hat, die geht noch weiter. Dieselbe Gruppe von Menschen hat einige Jahre später mit demselben Glauben, mit derselben Leidenschaft für eine Mutter mit 3 kleinen Kindern gebetet. Eine noch junge Frau mit Diagnose Tumor. Wenige Monate später ist sie grausam gestorben. Und ich finde, an solchen Situationen wird dann deutlich, dass manchmal der Glaube an so ein neues Normal, das vielleicht zwar zum Greifen nahe ist, aber das doch nicht vollständig da ist, manchmal extrem schmerzhaft sein kann. Auf der einen Seite an einen Gott zu glauben, der Wunder tun kann, aber gleichzeitig erleben, wie Menschen leiden und sterben, das kann extrem schmerzhaft sein und einen manchmal fast zerreißen. So sehr wir manchmal vom Kopf her an dieses Reich Gottes, an diese neue Normalität glauben oder zumindest glauben wollen, ist es emotional immer wieder schwierig, so von ganzem Herzen daran festzuhalten. Die Hoffnung auf seine Liebe und Gnade trotz dieser Enttäuschungen und tragischen, unverständlichen Situationen nicht aufzugeben. Und damit möchte ich jetzt noch zum zweiten Abschnitt kommen, warum ich trotzdem überzeugt bin, dass es sich lohnt, an diesem Glauben festzuhalten und sich eine Offenheit gegenüber Gott und seinem Normal zu bewahren. Und gehen wir dazu nochmal in diese Geschichte hinein mit diesem Mann, der von diesem bösen Geist befreit wurde. Wir haben jetzt stärker über die Frage nachgedacht, was macht es mit den Menschen, die da dabei waren und was macht es mit uns als Beobachtern? Es bringt Erstaunen, bringt Schock, bringt Unverständnis. Schauen wir uns jetzt aber nochmal die Person an, die am meisten von diesem neuen Normal profitiert, nämlich dieser Mann selbst. Und an der Stelle müssen wir nochmal kurz darüber nachdenken, was es bedeutet, wenn hier gesagt wird, dass dieser Mann von einem bösen Geist besessen war. Andere Stelle sind auch von unreinen Geistern oder von Dämonen die Rede. Also was bedeutet das? Und ich will an der Stelle eine Definition aus einem Kommentar vorlesen, der mir in der Vorbereitung begegnet ist. Da heißt es, diese Begriffe bezeichnen eine Macht, die einen Menschen von innen heraus in einer Weise besetzt und bestimmt, dass dieser keine Gewalt mehr über sich hat, das Bewusstsein seiner selbst verliert, fremde Stimmen aus ihm sprechen und er zu selbstschädigenden Handlungen neigt. Und das ist kein Phänomen, ich habe es schon kurz erwähnt, das exklusiv im Neuen Testament erwähnt wird. Überhaupt nicht. Sondern das war in der Antike das gängige Weltbild. Man könnte sogar sagen, antiker Zeitgeist. Die Welt war voller guter und böser Geistwesen. Und wenn Menschen eben solche tragischen, unfreien, hilflosen Situationen erlebt haben, nicht mehr sich selbst waren, sich sogar selbst verletzt haben, dann war für die Menschen damals sofort klar, diese Menschen waren von einem bösen Geist besessen. So, und hier ist es wichtig, uns bewusst zu machen, dass wir die Welt heute erstmal anders wahrnehmen, anders verstehen. Es ist nicht so einfach, diese Vorstellung von damals in unsere heutige Welt und Denkweise zu übertragen. Unsere ganze Vorstellung davon, wie die Welt funktioniert, was ein Mensch ist, auch wie wir darüber reden, ist eine völlig andere als damals. Und ich denke, das ist wichtig, das erstmal wahrzunehmen. Dennoch glaube ich, dass wir es uns zu einfach machen, so aus unserer aufgeklärten Perspektive einfach zu sagen, böse Mächte, alles Schwachsinn gibt es doch gar nicht, alles gut. Wir haben da eine andere, bessere Art und Weise gefunden, darüber zu sprechen, zum Beispiel durch psychische Störungen oder so. Ja, man schaut sich hier die Symptome des Mannes an, gleiche sie mit medizinischen und psychologischen Phänomenen ab, die man heute kennt, Schizophrenie oder ähnliches, und schon ist das Problem gelöst. Ich glaube, so einfach ist es nicht, weil die Beschreibungen zum Teil sehr kurz sind und auch nicht so ganz passen. Und man wird vor allem diesem Großen und Ganzen, was hier zur Sprache kommt, überhaupt nicht gerecht. Es ist zu kurz gedacht. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch nicht, dass es Sinn macht, dass wir jetzt versuchen, uns irgendwie ein antikes Weltbild aufzuzwingen und uns vorzustellen, dass überall hier Geister rumsitzen und wir jetzt Angst davor haben müssen, dass sie unser Leben übernehmen. Das funktioniert auch nicht, das finde ich auch nicht stimmig und es greift ebenfalls zu kurz. Und dann hat mir folgender Gedanken geholfen, mich diesem komplexen Thema zumindest, ich würde mal behaupten, ein bisschen zu nähern. Ich habe es bei weitem nicht durchdrungen, würde ich behaupten. Das war die anstrengendste Predigt, die ich bisher vorbereitet habe. Ein Kommentator hat an einer Stelle geschrieben, dass Besessene als Symptomträger dafür gesehen wurden, dass böse Mächte auf irgendeine Art und Weise in dieser Welt aktiv sind. Symptomträger in dem Sinne, wie unsere laufende oder verstopfte Nase eben Symptomträger dafür sind, dass sich unser ganzer Körper ein Virus eingefangen hat. Und die Vorstellung davon, der Gedanke, dass irgendwie böse Kräfte in unserer Welt am Wirken sind, ich behaupte mal, der ist nicht ganz so weit weg. Der braucht nicht ganz so viel Vorstellungskraft, schon gar nicht mit den Medien, die wir heute haben. Die Abgründe dieser Welt sind kaum zu übersehen, zumindest nicht, wenn man seine Augen verschließt. Also diese Beschreibung der Ausweglosigkeit, der Hilflosigkeit, der Verzweiflung, auch der Zerstörung, der sozialen Isolation, die diese Menschen damals erleben, ich würde gern glauben, dass es die heute nicht mehr gibt. Ich würde sehr gerne glauben, dass solche zerstörten Lebensgeschichten nur in Wundergeschichten Platz haben. Aber gleichzeitig sehe, spüre und fürchte ich, dass sie eben doch Teil des echten Lebens sind und manchmal auch meines Lebens. Dass solche Unfreiheit und Fremdbestimmung und Hilflosigkeit heute nicht weniger erlebt wird als damals. Und ich möchte euch ein interessantes Beispiel geben, wie ein säkular denkender Mensch über moderne Unfreiheit spricht. Eine sehr bekannte Rede von dem Schriftsteller David Foster Wallace 2005 vor College-Absolventen gehalten, um sie auf das Erwachsenenleben vorzubereiten. Ein bisschen längerer Abschnitt. Er sagt Folgendes. Denn hier ist noch eine weitere Sache, die seltsam, aber wahr ist. In den tagtäglichen Grabenkämpfen des Erwachsenenlebens gibt es so etwas wie Atheismus eigentlich nicht. Es ist nicht möglich, nicht anzubeten. Alle beten etwas an. Die einzige Wahl, die wir haben, ist, was wir anbeten. Und der zwingende Grund dafür, sich vielleicht für eine Art von Gott oder irgendwie sonst geistig geartetem Objekt der Anbetung zu entscheiden, ist, dass so ziemlich alles andere dich bei lebendigem Leibe auffressen wird. Wenn du Geld und materielle Dinge anbetest, falls das etwas ist, woraus du echte Bedeutung in deinem Leben ziehst, dann wirst du nie genug haben, dich nie so fühlen, als hättest du genug. Das ist die Wahrheit. Bete deinen Körper, deine Schönheit, deine sexuelle Anziehungskraft an und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn Zeit und Alter sich beginnen, bemerkbar zu machen, wirst du 1 Million Tote sterben, bevor sie dich betrauern. Bete Macht an und du wirst dich schwach und ängstlich fühlen und du wirst immer mehr Macht über andere brauchen, um deine eigene Angst zu betäuben. Bete deinen Intellekt an, als klug angesehen zu werden und du wirst dich dumm fühlen, wie ein Betrüger immer kurz davor aufzufliegen. Aber das Heimtückische an all diesen Formen der Anbetung ist nicht, dass sie böse oder sündig wären, sondern dass sie unbewusst sind. Sie sind unsere Standardeinstellungen. Sie sind die Art von Anbetung, in die du Stück für Stück hineinrutschst, Tag für Tag. Die Kultur unserer Gegenwart hat diese Kräfte eingespannt und so außerordentlichen Reichtum, Annehmlichkeit und persönliche Freiheit gewonnen. Die Freiheit, die Herren unserer eigenen winzigen, schädelgroßen Königreiche zu sein, allein im Zentrum aller Schöpfung. Und für diese Art Freiheit spricht viel. Aber natürlich gibt es viele verschiedene Formen von Freiheit. Und über die kostbarste werden Sie draußen in der großen Welt des Gewinnens und Erreichens nicht viel zu hören kriegen. Zu der wirklich wichtigen Form von Freiheit gehören Aufmerksamkeit und Bewusstheit und Disziplin und Bemühen und die Fähigkeit, sich anderen Menschen wahrhaftig zuzuwenden und Opfer für sie zu bringen, wieder und wieder, jeden Tag, auf Myriaden von Arten, die trivial, klein und unsexy sind, aber das ist wirkliche Freiheit. Und ist das nicht so ein Symptom des Bösen, von dem wir alle was merken? Von dem wir alle irgendwie betroffen sind und irgendwas abbekommen? Sodass die guten Dinge, nach denen wir uns ausstrecken, nach denen wir streben, Intelligenz, Schönheit, Macht, Einfluss, Erfolg und so weiter, dass wir, wenn wir daran zu sehr unsere Bedeutung festmachen, ohne es zu merken, dass sie uns innerlich auffressen werden. Dass sie uns in Unfreiheit führen. Denken wir noch einmal kurz an den Bibeltext. Beim ersten Lesen identifizieren wir uns fast automatisch mit den Zuschauern, mit den Leuten, die erstaunt und verwirrt daneben stehen. Aber je länger ich mich mit diesem Text auseinandersetze, desto mehr komme ich zu der Überzeugung, wir sind nicht nur die erstaunten Zuschauer, sondern wir sind auch vom Bösen betroffen. Wir sind selbst auch in einem gewissen Grad Symptomträger des Bösen in dieser Welt. Wir alle sind von Unfreiheit und Gebundenheit durchseucht. Der Zustand dieses Mannes ist letztlich nur eine Extremform eines Zustandes, der uns alle irgendwie betrifft. Wir alle hängen uns immer wieder an Dinge, die das Potenzial haben, uns aufzufressen, uns das Leben in Freiheit zu nehmen und uns von anderen zu isolieren. Und das Heimtückische ist ja tatsächlich, dass das sehr oft unbewusst passiert. Das unterwandert unser Denken, das unterwandert selbst unseren Glauben. Wie häufig sehen wir Jesus nur als jemanden, der uns dabei helfen kann, irgendwie gesünder, schöner, reicher und einflussreicher zu werden? Oder wie oft reduzieren wir Gott auf jemanden, der vielleicht so ein bisschen die Symptome des Bösen in unserem Leben bekämpfen kann? Ja, wir hoffen auf ihn so wie auf die Wirkung einer Schmerztablette, der so ein bisschen an den Symptomen etwas erleichtert. Aber dass er an die eigentliche Ursache, an die Wurzel rankommt, das trauen wir ihm oft überhaupt nicht zu. Aber Jesus tritt hier als jemand auf, der die Sache viel, viel tiefer angeht. Nicht nur an den Symptomen rumdoktert, sondern der dem Bösen selbst vollmächtig entgegentritt. Und das gilt für diesen besessenen Mann hier in der Geschichte, aber das gilt auch für uns heute. Jesus ist jemand, der mit Vollmacht auch den Stimmen in unserem Leben entgegentritt, die uns immer wieder niedermachen, die uns klein halten, die uns auch in Gebundenheit führen. Den Stimmen, die uns immer wieder zuflüstern, oh Mann, bist du hässlich. Oder wie kann man nur so leben, wenn du das hättest, dann wärst du glücklich. Oder zeig bloß keine Schwäche, die werden dich sonst nie mehr ernst nehmen. Oder krieg das auf die Reihe, sonst brauchst du bei Gott überhaupt nicht erst aufzutauchen. So wie Jesus hier im Text auftritt, so sagt er auch zu unseren unterdrückenden Stimmen, schweig. Und in diesem Sinne auf Jesus zu hören, an ihn zu glauben, ich glaube, das ist nochmal eine andere Nummer, als wir es vielleicht vom positiven Denken oder Ähnlichem kennen. Es ist nicht so, dass wir hier aufgefordert werden, uns irgendetwas Positives einzureden. Sondern dahinter steht jemand, der laut den ersten Versen eben nicht nur salbungsvoll dahergeredet hat, wie die Schriftgelehrten oder auch wir manchmal, wenn wir uns irgendwie so sagen, ja, ist alles normal, ist alles gut. Sondern jemand, der im weiteren Verlauf seines Lebens und dann vor allem auch in seinem Tod diesen Stimmen und diesem Bösen ausgesetzt war. Der verspottet wurde, der ausgeschlossen wurde, der niedergemacht wurde, der sogar zum ultimativen Symptomträger des Bösen wurde, als er am Kreuz für uns gestorben ist. Der aber genau da nicht am Ende war, nicht in der Ausweglosigkeit gelandet ist, sondern auferstanden ist und es überwunden hat. Dem Bösen an dieser Stelle somit grundsätzlich den Zahn gezogen hat. Das heißt, selbst wenn an diesen Stimmen, die von innen oder außen, die uns oft quälen und uns niedermachen, selbst wenn da was dran ist, wenn die Spuren des Alters und der Zeit tatsächlich ihre Spuren bei uns hinterlassen, in unserem Aussehen, vielleicht auch in unserer Seele, dass das nicht mehr die tiefsten Spuren sein müssen, die uns sagen, wer wir sind. Sondern es dürfen seine Spuren werden, die voller Liebe und voller Gnade sind. Jesus tritt hier nicht als jemand auf, der sagt, alles halb so wild Und außerdem, das ist halt nun mal normal, sondern Jesus tritt in diese Welt und er deckt das Böse und die Unfreiheit auf und ermöglicht Befreiung und Heilung. Und genau deshalb ist es wichtig und lohnt es sich auch für uns, dass wir uns diese Offenheit im Wirken Gottes bewahren. Dass wir diese neue Normalität im Blick behalten. Ich glaube, wir können tatsächlich schon jetzt immer wieder etwas von diesem Neuen erleben. Und da, wo wir es vielleicht viel zu wenig erleben, da, wo wir zu kämpfen haben, wo wir für den Rest unseres Lebens unter Dingen leiden, auch da haben wir die Hoffnung, dass wir eines Tages Heilung und Befreiung erleben. Dass dieser Moment kommt, wo tatsächlich Freiheit und gesundes Leben das einzige Normal sein werden. Wenn Gott diese Welt vollständig wiederherstellt und wir ihn als König anerkennen, wenn Jesus nicht der König war und es nur eine nette Geschichte war, dann gibt es keine Hoffnung. Ich möchte die Predigt mit einem Zitat von Regina Radl-Beck-Ossmann beenden, einer römisch-katholischen Theologin, die ihre Gedanken über Dämonen am Ende einer Rede folgendermaßen zusammenfasst. Die in den Evangelien so zahlreich berichteten Dämonenaustreibungen Jesu dienen also dazu, immer wieder deutlich zu machen, dass Gott die Belastungen des Lebens nicht mehr in seiner Schöpfung dulden will. Die stets erfolgreichen Konfrontationen mit den Dämonen, die als die Vertreter des Übels in der Welt erscheinen, sollen einschärfen, dass eine grundlegende Wende in der Schöpfungsgeschichte erfolgt ist. Sie besagt, Gott ist Sieger über alle Kräfte, die das Leben und die Lebendigkeit seiner Geschöpfe mindern. In anderen Worten, wir sind eingeladen, diesem Gott zu vertrauen, der in Jesus Christus das Böse besiegt hat und auch den Stimmen der Dämonen unseres Lebens, die uns oft gefangen und klein halten, sein vollmächtiges Schweigen entgegensetzt. Verlieren wir das Reich Gottes und seinen König nicht aus den Augen. Amen.